Also ich kann wirklich sagen, dass wir in allen diesen Theatern sehr, sehr unterschiedliche Spielpläne machen und ein sehr unterschiedliches Publikum erreichen wollen und müssen, was uns, glaube ich, ganz gut gelingt. Und das macht unglaublich viel Spaß. Also ich fahre wirklich jedes Mal zu dem jeweiligen Theater mit ja einem unterschiedlichen inneren Angang und muss mich da auch wieder immer wieder neu, ja, man möchte sagen, profilieren. Also es entsteht nie eine Routine und das finde ich toll daran. Was ich gar nicht so gerne mache, ist dann die Rede auf der Premierenfeier, weil mich das wieder so erhebt. Also dann ist es wichtig, dann irgendwie so noch was, so einen Kommentar dazu gibt. Das wird mir zwar oft gesagt, dass das toll ist, dass das dazugehört und ja, dass ich das auch nicht schlecht mache, aber jedenfalls, da fühle ich mich nie wohl. Ich bin jetzt seit 30 Jahren Intendant. Und etwas flapsig gesagt, darf mir selber die Stücke zuteilen, die ich inszenieren möchte. Das ist ja der große Vorteil, den man bei der vielen Arbeit als Intendant dann in meinem Falle auch hat, selber zu gucken, welche Projekte ich wirklich mir gerne rauspicke. Und die sind dann sehr vielfältig und unterschiedlich. Ich würde mich überhaupt nicht festlegen wollen, ich kann besser Klassiker oder besser kombinieren oder sonst was.
Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist der Vierfach-Theaterintendant Axel Schneider. Moin, moin.
Moin, moin.
Du bist 1966 in Hamburg geboren und im idyllischen Alstertal aufgewachsen. Bereits während deines Studiums hast du erste Bühnenstücke inszeniert. Später konntest du an der Seite des bekannten Shakespeare-Regisseurs und ehemaligen Intendanten vom Deutschen Schauspielhaus, Michael Bogdanowitsch, Erfahrungen als Regieassistent sammeln und hast an verschiedenen Theaterhäusern in Deutschland gearbeitet. 1995 hast du die Leitung vom Altonaer Theater übernommen. Es folgten die Leitungen der Hamburger Kammerspiele, des Harburger Theaters sowie des Lichtwagtheaters. Deinem Engagement verdankt Hamburg zudem die Privattheatertage, die du 2012 ins Leben gerufen hast. Du bist verheiratet, hast zwei Kinder und lebst in Ottensen. Du hast in deiner Jugend und auch heute noch sehr, sehr viel Sport getrieben, hast Fußball gespielt, recht leistungsmäßig und warst Zehnkämpfer. Wann bist du denn das letzte Mal um die Alster gejoggt?
Um die Alster? Mhm. Das ist wirklich lange her. Würde ich vielleicht auch gar nicht mehr schaffen. Keine Ahnung. Nein, ich bin eher als Zehnkämpfer, weißt du sicherlich, ist die längste Strecke 1500 Meter. Und daran habe ich mich orientiert. Die Alster ist mir zu lang.
Also bei Zehnkampf muss ich dann an meine radebrechenden Übungen im Dreikampf denken, nämlich an die Bundesjugendspiele. Und ich konnte Schleuderball ganz gut. Beim Weitsprung bin ich dann sehr häufig quasi über Linie getreten.
Was Aber war du hast den so? Sand erreicht.
Ich habe den Sand erreicht, genau. Was war denn deine Lieblingsdisziplin und was mochtest du nicht so sehr?
Ja, merkwürdigerweise aus drei verschiedenen Teilen. Speerwurf, 400 Meter und Hochsprung. Also sehr unterschiedliche Disziplinen, die waren meine besten. Eigentlich habe ich alles ganz gerne gemocht. Mhm. Ich habe mich nur beim Stabhochsprung wirklich mal sehr verletzt. Und dann war das so ein bisschen immer so dieses kleine Trauma im Hinterkopf.
Okay. Was holt man sich für eine Verletzung? Bist du dann einfach gerade runtergefallen? Oder?
Ja, sozusagen doppelter Bänderanriss, wenn man damals vom Vereinsseite Matten zusammengeschoben hat, die nicht richtig zusammengeschoben waren, man genau in die Lücke springt. Mhm. Das sollte man lassen.
Du bist Intendant von gleich vier Theatern. Gibt es irgendeinen Zusammenhang zwischen deiner Zehnkampfkarriere und diesen vier Theatern? Also, dass du immer sehr viel quasi auf einmal machen möchtest?
Na eher, ich kenne ja deinen Humor, würde ich mal sagen, ich kann nichts richtig, aber alles ganz gut. Also von daher ist das vielleicht die Ausgewogenheit. Nein, ich habe sowohl freie Szene ganz am Anfang gemacht als auch Staatstheater und bin wirklich überzeugter Privattheaterleiter. Für mich genau das Richtige, weil man in jedem, man kann ja fast sagen, Stadtteil sein eigenes Publikum findet. Das finde ich unglaublich spannend. Also ich kann wirklich sagen, dass wir in allen diesen Theatern sehr, sehr unterschiedliche Spielpläne machen und ein sehr unterschiedliches Publikum erreichen wollen und müssen, was uns, glaube ich, ganz gut gelingt. Und das macht unglaublich viel Spaß. Also ich fahre wirklich jedes Mal zu dem jeweiligen Theater mit ja einem unterschiedlichen inneren Angang und muss mich da auch wieder immer wieder neu, ja, man möchte sagen, profilieren. Also es entsteht nie eine Routine und das finde ich toll daran.
Kein Vater würde sich zu seinen Lieblingskindern bekennen. Er würde immer sagen, ich liebe sie alle. Aber welches Theater ist denn die größte Herausforderung, auch wirtschaftlich?
Na gut, es ist ein Gesamtverband, es ist eine GmbH, von daher spielt das sowieso ineinander. Und wir haben wirklich tatsächlich erlebt, dass wir Jahre hatten, in denen mal das eine ganz toll lief, das andere schlechter. Und dann hat es sich immer wieder irgendwie aufgefangen. Jetzt war Corona für uns alle ja ein großer Einschnitt. Danach haben sich die Theater jetzt wirklich wieder gut erholt. Das kann ich glücklicherweise sagen, das war eine harte Zeit. Und insofern kann ich sagen, das Altona Theater leite ich am längsten. Es ist ein konzeptionelles Theater, was mir liegt als Regisseur. Die Kammerspiele sind immer wieder ein ganz besonderer Raum, ist fantastisch. An den Harburgern liebe ich, dass die Menschen dort wirklich ihr Theater wollen. Die wollen gar nicht in die Innenstadt fahren, sondern die wollen ihr Theater. In Harburg haben sehr darum gekämpft, auch vom Freundeskreis angefangen. Und das Lichtwerktheater ist auch etwas ganz Besonderes, weil es jetzt ja auch neu gebaut wurde vor 2 Jahren. Wir haben ja lange im Haus und Park, das ich auch gemocht habe, gespielt. Aber was wir jetzt für Möglichkeiten im Lichtwerktheater haben, das hochmodern durch die Körperstiftung, durch den Bezirk ausgestattet ist, bietet uns einfach großartige Chancen, tolle Gastspiele von außerhalb einzuladen. Also sprich, einen Spielplan anzubieten, den man sonst in Hamburg gar nicht sehen kann. Also von daher, danke für die Vorlage. Liebe ich alle Theater gleich.
Ach, ganz herrlich. Wir sind bei der Liebe und wir kommen zu deinen Hamburg-Lieblingen. Das ist unsere Schnellfragerunde. Welches ist deine Lieblingslaufstrecke in Hamburg, wenn es nicht die Alster ist?
Ja, ich laufe gerne an der Elbe, aber eigentlich den Rathenau-Park, weil ich da wirklich immer noch mit Stoppuhr laufe. Ja. Kennt kein Mensch.
Wo ist der? Der ist, wenn man nicht mal in kurzen Hosen sehen möchte.
Das sollte man sich ersparen, aber jedenfalls in Ottensen. Und ja, wahrscheinlich ist mein Tempo nicht mehr so schnell, dass man mich nicht auch erkennen könnte. Aber jedenfalls laufe ich da wirklich mit Stoppuhr ganz bestimmte Zeiten und mit Pulsmessen und die alten Geschichten. Ja, und schreibe die auch immer noch auf.
Du führst so Lauftagebuch. Ja, ja. Wie oft machst du das?
Ja, das hängt sehr vom auf saisonal ab. Ich laufe schon 2 bis 3 Mal die Woche. Ja, dann immer auf Zeit.
Immerhin 2 bis 3 Mal häufiger als ich in der Woche.
Du machst ja Weitsprung nach wie vor. Ne?
Ja, genau. Nach wie vor mache ich Weitsprung. Welches ist dein Lieblingsrestaurant in Hamburg?
Ja, das fällt mir schwer zu sagen. Ich könnte jetzt natürlich einige aufzählen. Hört sich komisch. Du
musst nur eins sagen.
Ja, ich sag jetzt mal, ich bin wirklich gerne im Schmidt und Schmidtchen im Museum, Altonaer Museum. Ja. Da führe ich viele Gespräche, gemütliche Atmosphäre, leckere Kuchen. Und zum Abendessen müsste ich jetzt die Grindelhof-Restaurants alle aufzählen in der Nähe der Kammerspiele, die wirklich sehr unterschiedliche Nationalitäten sind und alle richtig gut. Und von daher möchte ich da jetzt eigentlich keins hervorheben.
Du bist Sportler und nennst sofort einen Laden, wo es süße Dinge gibt irgendwie. Das heißt, das ist so Yin und Yang irgendwie bei dir.
Ja, das ist genau. Ich wollte gerade sagen, man isst den Kuchen und strampelt sich das dann abends wieder ab.
Welches ist dein Lieblingskino in Hamburg?
Zeise.
Welches ist deine Lieblingssehenswürdigkeit in Hamburg?
Fischmarkt. Das ist vielleicht nicht per se eine Sehenswürdigkeit, sondern einfach auch, weil ich da die Atmosphäre zum Einkaufen wahnsinnig gerne mag.
Also gehst du sonntags morgens um 5 dann dahin?
Nicht jeden Sonntag, zumal ich dann ein Verbot von meiner Frau habe, die, wenn ich da Fisch kaufe, meint, der Gefrierschrank ist immer voll, weil man das so schnell gar nicht essen kann. Nein, aber ich mag die Atmosphäre und wenn wir Gäste haben...
Wann ist denn die beste Zeit, auf den Fischmarkt zu gehen?
Wenn du jetzt den Einkäufer fragst, natürlich zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr, wenn die Resterampe aufgemacht wird und besonders laut geschrien wird, dass hier noch Sachen im Sonderangebot sind. Und ehrlich gesagt, fahre ich wirklich hin, um einzukaufen. Beziehungsweise wenn man mit Gästen hingeht, natürlich, dann muss es ja auch zu einer Zeit sein, wo die dann gerade auch wach geworden sind. Also sag mal zwischen 9 und 10. Jetzt sagen wir mal, die Nacht durchmachen, die Zeiten sind vorbei, um da um 6 Uhr aufzuschlagen.
Welches ist dein Lieblingspark in Hamburg?
Ja, das ist der Jenischpark, würde ich sagen. Wobei, du hast ja schon gesagt, ich bin im Alstertal geboren. Fand ich eine schöne Formulierung vorhin. Also das hoffe ich nicht.
Ja, in einem Weidekörbchen.
Genau. Nein, also insofern, ich liebe nach wie vor das Alstertal, komme noch nicht mehr so oft hin. Und von da ist es jetzt aus Ottensener Sicht der Jenischpark.
Also, was macht denn das Leben für dich in der Hansestadt aus? Du warst ja... auch mal raus. Wir haben ganz viele Gäste, die kommen einfach aus Hamburg nicht raus. Also du hast zumindest laut Vita auch mal Berlin gesehen.
Ja, und Wien auch, in München.
Und was macht denn Hamburg für dich aus?
Das ist schon, das berichten ja eigentlich alle, so diese gewisse Form von Understatement, den die Menschen mit sich herumtragen. Ich finde, man trifft, wenn ich das so formulieren darf, auf viele normale oder geerdete Menschen. Das finde ich erstmal eine hohe Qualität. Und dann, ich zitiere jetzt ja, glaube ich, frei, es ist einfach auch die schönste Stadt. Nein, ich hört sich jetzt auch ein bisschen kokett an, aber ich mag wahnsinnig gerne auch San Francisco und Sydney. Aber Hamburg kommt vor allen anderen.
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein.
Du bist ja im Alstertal aufgewachsen. Wie sehr lässt du denn Kindheit und Jugend hinter dir oder fährst du da regelmäßig
hin? Du weißt schon, dass man im Alstertal nicht aufwachsen kann.
Ne? Warum?
Nein, dann wäre ich so ein Mogli der Bäume.
Das ist aber heißt das nicht Alstertal dann der Bereich dort?
Da heißt Fuhlsbüttel zum Beispiel oder Wellingsbüttel oder so.
Siehst du, wieder was gelernt. Und wo war das dann?
Es war Fuhlsbüttel.
Okay, also Fuhlsbüttel.
Eine ruhige Ecke.
Nicht unter den Flugzeugen. Da ist der Flughafen.
Nein, das Ding.
Wie sehr hast du deine Kindheit und Jugend hinter dir gelassen oder fährst du da immer noch mal hin und sagst, guck mal da, da war der Spielplatz, da war
mein Elternhaus. Deswegen nicht, ich fahre da hin, weil meine Eltern da immer noch leben
immer noch.
Und auch sehr froh darüber bin, sind zwar jetzt etwas über 80, aber sind immer noch gut beieinander und die besuche ich sehr gerne und mache dann von dort auch nach wie vor sehr gerne Spaziergänge, eben ins Alstertal.
Gibt es ein Jugendzimmer noch?
Jein, das hat mein Vater umgebaut. Also es gibt das Zimmer noch, aber er hat das schon umgebaut.
Wie sah dein Jugendzimmer aus? Kannst du dich noch an Poster erinnern oder bestimmte Relikte, die du vielleicht sogar noch hast? Irgendwie so eine Lavalampe hat man ja in der Generation vielleicht gehabt oder?
Das ist eine gute Frage. Jetzt ist da nichts mehr. Also gute Frage. Erinnere ich nicht. Also ich weiß, dass ich da so mal ein paar Postkarten hängen hatte. Also, kann ich jetzt gerade so. Ach so, doch, mein alter Schulschreibtisch steht da auch immer noch drin. Stimmt. Den mein Vater jetzt immer noch benutzt für sein Homeoffice. Doch den gibt es noch, ja.
Also wenn du ja gedanklich nochmal in das Jugendzimmer gehen, dann finden wir da keine Hinweise auf deine spätere Karriere.
Nein, überhaupt nicht. Ich bin ja sowieso ein Spätzünder. Also ich habe, glaube ich, mit 22 ein Stück geschrieben, was ich an der Uni Hamburg rausgebracht hat und wodurch ich in Anführungsstrichen entdeckt wurde durch Martin Wölfer, den heutigen Leiter des Theater am Kudamm, der zu einem guten Freund wurde und der mich dann wirklich von dort, also mit das war viermal ausverkauft im Pädagogischen Institut, das mitbekam durch eine gemeinsame Freundin und dann mich fragte, ob ich nicht in seinem kleinen Magazintheater in Berlin, 100 Plätze Bühne, wie man dem Namen schon erahnen kann, Magazin, also hinter dem Theater am Kudamm, mit in die Theaterleitung wollte, weil er so beeindruckt war von der organisatorischen Leistung, fährt weniger von meiner Regie, weiß ich nicht. Also ich hatte auch damals schon das Stück geschrieben, Regie geführt und habe es mit Laien aufgeführt und dann hat er mich nach Berlin geholt, so als Mensch in meiner Reifewerdeprozess vielleicht sogar ein Tickchen zu früh. Also ich habe vieles dann erstmal in Berlin übers Leben begreifen müssen, aber bin da ganz schnell reingerutscht und habe dann da noch ein bisschen weiter studiert und habe das aber schnell aufgeben müssen, weil das dann eben wirklich gar nicht mehr zu verbinden war, weil es ein Fulltime-Job war.
Als ich auf die Hinweise gefragt habe, die vielleicht in deinem Jugendzimmer waren, habe ich gedacht, du hast eine riesen Bücherwand. Also warst du schon so ein Bücherwurm? Und was waren so die Bücher deiner Jugend? Nee. War das dann schon schwere Kost? Nee, keine Ahnung, alles, Krabbert von Ottfried Preußler? Oder doch die, keine Ahnung, drei Fragezeichen?
Ich musste ja Bellum Gallicum in der Schule lesen. Insofern, ich habe Latein und Altgriechisch gehabt. Nein, ich erinnere mich noch, dass ich mit 16 ungefähr das Boot gelesen habe. Und das ist so das erste, also neben jetzt Jim Knopf und solchen Sachen, aber das ist so das erste Buch, wo ich so richtig in Erinnerung habe, ja, das hat mich fasziniert und das habe ich auch in einem gewissen Volumen konsumiert und gewertschätzt. Das würde ich mal sagen, das war so für mich der Einstieg, aber meine Leseleidenschaft ist wirklich auch, das ist erst später entstanden.
Hatte Fernsehen eine Faszination auf dich?
Ja gut, ich möchte es mir leicht machen wie bei jedem, keine besondere, aber klar, also ich bin, das waren ja damals noch die drei Programme, irgendwann kam dann RTL und Sat.1 noch dazu, ja, aber ich glaube keine, die dann sozusagen in Abhängigkeitsverhältnisse mich rutschen ließen, wie es ja heutzutage mit den digitalen Möglichkeiten noch ein Thema ist und wo wir bei unseren Kindern natürlich auch aufpassen etc., die da irgendwie gefährdend waren. Also ich würde mal sagen, ich bin ganz normaler Konsument gewesen.
Für mich war Kino fast wichtiger als Fernsehen. Ich habe das wirklich immer sehr genossen, wenn ich dann ins Kino gehen durfte, manchmal auch alleine, um Grimms Märchen zu gucken. Wie war denn das bei dir?
Also auch würde ich sagen, normal, das ist jetzt langweilig für diese Interviewpassage, ich weiß, aber das ist irgendwie, ich weiß noch, ja, genau, ich weiß nur, dass irgendwie, gab es das nicht irgendwie ein verrückter Käfer.
Ja, Dudu, so, das der gelbe Käfer.
Da meine ich mich zu erinnern.
Fuchsberger unter anderem.
Echt? Ja. Also da meine ich mich zu erinnern, dass das mein erster Kinofilm. Bei den meisten war es ja Bambi, bei mir nicht. Und dann kam auch irgendwie mal James Bond dazu, den es damals noch im Kino, also natürlich auch schon im Kino gab. Aber ich habe da jetzt wenig Highlights. Das ging dann eher los mit meiner Frau, die damals noch Freundin war, so die ersten langen Kinoabende, wo das Händchenhalten wichtiger war als der Blick auf die Leinwand. Und von daher wurde dann auch das Kino wichtiger.
Ja, wir haben ja Berlin schon angesprochen. Wir sind ja noch die Generation, die ein geteiltes Berlin mitbekommen hat. Wie hast du Berlin damals wahrgenommen? Also eher eben diese politische Komponente oder aber auch etwas, wo was passiert, wo irgendwie auch Abgründe sich auftun, anders als vielleicht in deinem jugendlichen Hamburg?
Ich erinnere mich tatsächlich noch, dass ich so zwischen 16 und 20, also in der Vorabiturzeit, mir so zwei große Themen für mein Leben so vorgenommen habe, mich zu engagieren, wo man was verbessern könnte. Das war Apartheid Südafrika und das war die Trennung der beiden Deutschlands. Und beides hat man dann ohne mich gelöst. Ich weiß noch, dass ich 3 Tage nach dem Fall der Mauer auch nach Berlin gefahren bin und auch auf der Mauer getanzt habe. Ein bisschen verspätet, aber immerhin. Und dann ja sogar für rund 3 Jahre, dann kurz nach der Wende, 91, 92 glaube ich, ging es los, 3 Jahre ja in Berlin gearbeitet habe. Also gerade diese Zeit auch sehr intensiv, also die Zeit danach miterlebt habe. Und von daher war die auch sehr prägend, denn die Stadt hat sich natürlich seitdem auch weiter unglaublich verändert. Damals war auf einmal alles offen, war man auch offen füreinander. Ich bin fast täglich, wohnte in der Nähe des Kudamm, bin fast täglich nach, in Anführungsstrichen, Ost-Berlin geradelt, um im Maxim-Gorki-Theater, deutsches Theater, so fast jeden Abend habe ich mir Theater dort angeguckt, weil dann natürlich auch da die damals großen DDR-Schauspieler da auch noch waren und wir ja auch als, in Anführungsstrichen, Wessis Dinge sehen konnten, die wir bis dahin nicht sehen konnten. Das war schon eine ganz, ganz spannende, aufregende Zeit. Habe ich deine Frage überhaupt beantwortet?
Unbedingt.
Ja.
Sport und Kultur, beziehungsweise Sport und Theater, wie bringst du das zusammen? Also was hat sich da eher entwickelt und wie passt das für dich zusammen?
Man könnte sagen, gar nicht, weil du tust jetzt auch so, als wenn ich die ganze Zeit noch Leistungssport treibe und gleichzeitig noch Theater.
Das, ich meine das wirklich in den jungen Jahren sozusagen.
Ja, weil ganz im Gegenteil, muss ich wirklich so ehrlich sagen, ich habe Leistungssport gemacht bis genau zu dem Tag, wo ich nach Berlin gegangen bin und habe vom einen auf den anderen Tag aufgehört, was natürlich auch damit zu tun hat, dass eben alles neu war, Wohnung neu beziehen, ich glaube so mehr oder weniger zum ersten Mal so alleine gelebt in der Wohnung, dann hätte ich mich da der SC Charlottenburg wahrscheinlich anschließen müssen und das war dann irgendwann mit abends Training und abends im Theater dann eben gar nicht mehr kombiniert, dann habe ich dann auch noch Uni gewechselt, also das war nicht möglich und ich bin dann nach 5 Jahren ja wieder in Hamburg gewesen, bin dann Intendant geworden mit 28 und bin gleich wieder in meinen alten Leichtathletikverein, der LGSV Polizei Hamburg, gekommen. Und meine damaligen Leichtathletikkameraden hatten alle zwischen Knie- und Rückenprobleme. Vielleicht war das mein großes Glück, also dass ich einfach wirklich ausgesetzt habe und dann mit großer Lust noch so bis Anfang 30, bis die Kinder kamen, dann wieder eingestiegen bin. Und da konnte ich das als Ausgleich auch gut verbinden mit Theater.
Ja. Fußball hast du auch gespielt. Mhm. Wie bist du dazu gekommen? Und da warst du dann Flügelstürmer oder hast du hinten abgeräumt? Was hast du gemacht?
Durch einen sehr komplizierten Armbruch, den ich mit 7 hatte, könnte ich jetzt vereinfacht sagen, ich konnte nichts anderes machen als was mit den Beinen. Und dann kommt man ziemlich schnell auf Fußball und konnte es auch einigermaßen gut. Und wir sind dann mit TuS Alstertal, da bist du wieder bei deinem Alstertal,
genau. Da ist es wieder.
Sind wir Meister geworden, was die HSV-Oberen wohl überhaupt nicht abkonnten, also natürlich in früher Jugend, und sind als Mannschaft komplett abgeworben worden. Werde ich nie vergessen, dann bin ich weiß nicht mehr ganz genau, 10, 11, sind wir alle beim HSV gelandet und sind dort, ich glaube, 3-mal Meister, 3-mal Vizemeister geworden. Und haben recht erfolgreich die Jugendmannschaften durchlaufen. Ich bin dann eben dann mit 17, 18 Leichtathlet geworden und bin dann richtig nochmal zur U23 nochmal geholt worden. Ich war Vorstopper, habe aber immer unheimlich viele Tore gemacht, weil ich im Sprung stark war, habe ich nach Ecken ziemlich viel Kopfballtore gemacht. Hatte immer nach unserem Mittelstürmer die 2 meisten Tore, das erinnere ich auch noch. Und dann bin ich nochmal zurückgeholt worden als Mittelstürmer. Das war eine Katastrophe. Mhm. Aber dann haben die mich sozusagen als Leichtathlet nochmal wieder zurückgeholt in die U23, wenn ich das richtig erinnere, und durfte dann nochmal ein halbes Jahr gegen den Abstieg mitkämpfen, mit mittelmäßigem Erfolg. Und dann bin ich aber froh gewesen, als ich wieder bei der Leichtathlet gelandet war.
Das heißt, wenn ich entscheiden müsste, es wäre immer noch Leichtathletik, wenn es im Fernsehen laufen würde, oder würdest du eher Fußball gucken?
Zum Gucken ist schon eher Fußball. Leichtathletik merke ich manchmal, wenn ich dann zugucke, also auch durchaus Zehnkampf noch manchmal, und dann merke ich selber, wie ich so ruckartige Bewegungen vom Fernseher mache, dass dann immer noch sich beim Speerabwurf.
Willst du auch den Balken treffen,
ne? Sozusagen, oder nochmal diese, so in der Schulter sozusagen vorzucke, um den richtigen Abpunkt zu nehmen. Das verlernt man wahrscheinlich nie. Nein, aber im Ernst, das ist, zum Gucken ist natürlich Fußball attraktiver. Und trotzdem bewundere ich, hat sich auch wahnsinnig viel geändert. Also ich bin froh, dass ich nie in diese ganz große Leistungsmühle reingeraten bin, weil die schon, man hört ja auch aus anderen Sportarten, dass immer wieder natürlich der Verschleiß unglaublich groß ist. Und ich bin froh, dass ich jetzt mit Ende 50 eigentlich gesunder meine Runden im Rathenaupark drehen kann, ja, und nicht über irgendwelche Dinge klagen muss.
Würdest du sagen, du bist HSV-Fan, oder war das einfach so, die haben dich irgendwie abgeworben, weil du gut warst, oder ist es immer noch so eine Lebensliebe?
Ich habe mal mit Rudi Kargus darüber lange sprechen dürfen. Das ist jetzt ein ganz heikles
Thema. Auch ein toller Künstler im Übrigen.
Ja, genau. Das
toller Maler.
Auch darüber kennengelernt. Es ist ein ganz heikles Thema. Ich habe in einer Zeit
dort... Empfinde ich übrigens auch so. Den HSV als heikles Thema.
Ja, deswegen, weil ich ja dort auf dem Nachbarplatz, der auch der Profis trainiert habe, und das ist jetzt eine doofe kleine Geschichte, ich mache es ganz kurz, da war ein Zaun dazwischen, immer wenn wir den Ball rüberschossen, blieb er da liegen, wir mussten ganz um den Zaun rumlaufen und den Ball holen, und wenn die rüberschossen, natürlich wir sofort dienstreifig zurück, und dann stand ich mal mit Rudi Kargus an seinem roten Porsche und er wollte ein Autogramm und sagte, nee, jetzt, ich muss nach Hause. Und diese Geschichte habe ich ihm Jahrzehnte danach mal erzählt. Und dann meinte, ich habe immer mich für die Jugend interessiert und ich habe das immer Autogramm. Ich hatte mal ein halbes Jahr einen roten Porsche. Also dadurch hat er mir geglaubt, hat mir daraufhin ein Buch über seine bildende Kunst geschenkt mit alten Autogrammkarten. Fand ich total süß. Damals allerdings haben wir die HSV-Spieler sehr arrogant erlebt. Entschuldigung. Und ich bin in der Zeit Gladbach-Fan geworden.
Ui!
Borussia Mönchengladbach. Und das.
Wie das denn?
Ja, weil damals Alan Simonsen, Jupp Heynckes, Bertie Vogts, Kleff, wie sie alle hießen, das war
also
die große Zeit. Und da habe ich mich in diese Mannschaft verliebt. Und dann kann man ja gegen Fan sein, kann man nichts machen.
Nee.
Und wir haben oft gegen St. Pauli auf dem Grandplatz spielen müssen. Eine sehr ruppige Angelegenheit. Da hatte ich immer blutige Knie danach, das weiß ich auch noch. Heute finde ich das sympathisch, ehrlich gesagt, St. Pauli, also wie auch die ganze Mentalität des Vereins. Und der HSV, ich sag das so offen, hat unglaubliche Möglichkeiten und nutzt die einfach zu wenig. Also damit meine ich jetzt einfach von der Vereinsstruktur her, da muss einfach mehr gehen. Und es ist geradezu faszinierend, wie das seit Jahren nicht auf die Beine gebracht wird.
Wenn wir mal auf ganz Hamburg gucken, ist das eine Sportstadt? Das wollen die ja immer sein. Es gibt die Initiative Active City und so weiter.
Es könnte eine sein, wenn man sich mal wirklich ernsthaft um Olympia bewirbt.
Wärst du dafür?
Ja.
Glaubst du, dass Hamburg Chancen hat?
Wenn man geschlossen etwas will, ja. Wenn man natürlich in sich schon so vom Meinungsbild her zerrissen ist, nein.
Jetzt bist du ja sehr vielfältig veranlagt durch deinen Zehnkampf. Gibt's denn so Sportarten, die du typischerweise hier in Hamburg auch noch irgendwie verfolgst? Also ich denke da so an Rudern, Segeln, Hockey.
Ich verdanke unserem Sohn sehr viel, der breit aufgestellt ist und mit dem wir alle schon geguckt haben. Towers, Basketball, sehr gerne Handball, mag ich total gerne. Ja, also da würde ich jetzt mal sagen, Tischtennis hat er mich mal mitgenommen, fand ich auch super spannend. So, und natürlich dann eben HSV-Stadion, auch durch meine Verbindung mit Herrn Hunke bin ich öfters dort eingeladen worden. Und das reicht dann aber auch, weil so, wenn Freizeit, soll auch die Familie gerne auch mal darin vorkommen.
Also wenn Hamburg keine Sportstadt ist, weil wir uns ja noch nicht zumindest für die Olympischen Spiele bewerben, ist es denn eine Kulturstadt?
Ja, definitiv.
Also da sind die Olympischen Spiele schon da sozusagen.
Wenn es sie gäbe. Nein, aber das, da muss man ja nur, da braucht man wahrscheinlich sogar mehr als zwei Hände zu, um das nur aufzuzählen. Aber mit der großen Oper, mit den drei Staatstheatern, mit der großen Privattheater-Szene, da weiß ich wirklich, worüber ich rede, weil ich ja auch die Privattheater-Tage ja geleitet habe. Und der Vielfalt, der Museumsvielfalt und den anderen vielen, vielen Veranstaltungsmöglichkeiten, ist eine großartige Stadt. Fantastisch, aber auch fantastisch, was die Stadt sich da leistet, also es auch unterstützt, muss ich auch ausdrücklich sagen. Ist ja wirklich von der Politik gewollt und unterstützt. Und das findet man ja in diesen Tagen auch nicht mehr überall in Deutschland. Und von daher, ja, sagen wir, kriegt es natürlich auch eine Strahlkraft, diese Stadt, durch die Kultur.
Ja. Was fehlt Hamburg denn im kulturellen Bereich? Du hast jetzt so einiges aufgezählt. Gibt's da irgendwas, wo du sagst, na, kommst ja auch ein bisschen rum, bist auf Theaterfestivals und so, wo du sagst, ja, das könnte jetzt noch...
Na, ich weiß natürlich, dass die Clubszene stöhnt und also sagen wir mal, stöhnen kann man natürlich auch immer alle ganz schnell und ganz viel, aber würde ich jetzt gar nicht so ad hoc sagen. Ich persönlich brauche jetzt auch nicht sofort eine zweite Oper, beziehungsweise überhaupt die eine Oper nochmal versetzt. Wenn sie dann nachher da ist, werde ich genauso wie bei der Elbphilharmonie da stehen und sagen, toll. Also von da ist das eher ein politischer Wille, glaube ich, im Moment als ein künstlerischer. Ich kann da im Moment nicht sagen, dass die Stadt Hamburg noch etwas wirklich braucht.
Na gut, wir gucken mal, was jetzt hier gebraucht wird. Und das sind die Fragen der anderen Leute. Hören wir mal rein und gucken, wer dir eine Frage gestellt hat.
Moin, lieber Axel Schneider, hier ist Hubert Neubacher von Barkassen-Meyer und mich würde interessieren, welche Unternehmungen bei Ihnen auf der Liste stehen, wenn Sie Besuch bekommen hier in Hamburg.
Ist es die Barkassenfahrt, will Hubi wissen?
Naja, auch, dass wir natürlich dann auch, je nachdem, wie oft schon mal jemand da war, aber auch die Hafenrundfahrten oder Barkassenrundfahrten anbieten, gehört sowieso dazu. Den Fischmarkt habe ich schon erwähnt und ansonsten Außenalzertour, Michelbesuch und so weiter. Das wahrscheinlich wie bei jedem Reeperbahn gehört auch mal dazu, je nachdem, ob sich der Gast dafür interessiert. Ich finde ja immer so toll, dass man von uns, von unserer Wohnsituation auch ausgehend, immer den Elbspaziergang machen kann, noch am alten Schweden vorbei. Also das ist einfach wunderschön und man hat ja auch Gäste, um zum Glühen zu kommen, nicht nur zum Gucken. Also von daher suchen wir sowieso eigentlich immer Location, wo man dann noch irgendwie einkehren kann oder natürlich irgendwie auch, sagen wir mal, oder etwas zusammen erlebt, worüber man sich gut unterhalten kann. Das Miniaturwunderland übrigens nebenbei, das finde ich auch großartig, was die beiden da, oder die drei, sind ja eigentlich drei Brüder, da aufgebaut haben, also Chapeau. Und von daher hängt es wirklich sehr vom Gast ab, aber Barkassenfahren gehört natürlich selbstverständlich dazu.
Sehr schön. Wir hören weiter.
Hallo, ich bin Betty Kruse und ich bin Sängerin und Songschreiberin. Und lieber Axel Schneider, an Sie habe ich folgende Frage. Was macht Musik so wertvoll für Theaterinszenierungen?
Jetzt gehen wir ins Fachliche.
Ja, also, das fällt mir leicht zu beantworten, weil neben dem Textlichen, also dem Verstandesmäßigen, was natürlich Figuren, so wie wir sie ja auch im Alltag miteinander umgehen, erstmal ausmacht und füllt, schafft Musik ja eine Metaebene, die atmosphärisch etwas wiederum abdeckt, was das gesprochene Wort oft manchmal nicht kann oder oft sogar nicht kann. Also einfach etwas, was mitschwingt, was direkter das Herz berührt, manchmal auch den Magen und einen wirklich manchmal auch an Stellen kriegt, wo man selber überrascht ist. Und diese Kombination Wort, Musik, das ist natürlich jetzt auch keine neue Erfindung, wird ja im Theater auch immer mehr benutzt, um nicht nur einfach die Texte gut gespielt rüberzubringen, sondern wirklich noch mehr Emotionen zu entfachen. Und dafür ist das ein wunderbares Genre.
Wir kommen mal ein bisschen zu deiner Arbeit. Das ist ja wahnsinnig vielfältig. Und was ich mich gerade gefragt hatte, als du das Wort Reeperbahn gesagt hast, da fiel mir der Song auf der Reeperbahn nachts um 12:30 ein. Du kommst ja im Grunde, wenn du aus dem Theater rauskommst, dann ist es so wahrscheinlich 11:30, 12. Bist du ein Nachtmensch? Fängst du dann nochmal so richtig an oder bist du dann völlig erschöpft und gehst nach Hause?
Nee, ich würde mich sogar eher als Morgenmensch bezeichnen, weil ich morgens auch gut arbeiten kann. Also ich arbeite ja wahnsinnig viel dramaturgisch, schreibe ja auch viele Stücke und so weiter oder adaptiere Bücher. Von daher fällt mir sogar dieses abends fit sein, also man muss ja nicht nur konsumieren, sondern eben ja wach sein in meiner Funktion, weil man ja danach noch nach den Durchläufen mit den Regisseuren zusammensitzt und das nennen wir so Kritik macht. Und das wird oft lang, das geht ja oft eben bis 1 oder so. Da muss man ja sich ja noch voll konzentrieren. Und dann braucht, das sagen übrigens auch alle Schauspieler, Schauspielerinnen, man braucht dann immer noch mal eine Stunde, um runterzukommen. Also man geht ja nicht nach Hause und wirft sich ins Bett und ist alles gut, sondern braucht wirklich Zeit, um das dann alles irgendwie auch zu verarbeiten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das empfinde ich zunehmend als anstrengend, zumal wenn es dann morgens wieder losgeht. Jetzt sind die Kinder aus dem Haus, früher ging es ja wirklich nie nach 7, sondern mit 7 Uhr immer auch schon los. Immer noch zum punktuell, ja auch nach wie vor, unser Sohn ist immer noch schulpflichtig. Und das muss ich zugeben, das hat mich früher locker weggesteckt, mal 3-4 Stunden schlafen, kein Ding. Und jetzt habe ich so einen Rhythmus, also durchschnittlich 6 bis maximal 6,5. Und wenn das dann weniger wäre, das spüre ich schon.
Nur das denke ich auf jeden Fall. Du bist ja Sohn eines Unternehmers. Hat dich das irgendwie geprägt? Weil ich sag mal, in der Kultur sollte ja und auch in deinem Job das Künstlerische ausgeprägt sein. Aber ich sag mal, der Blick auf die Zahlen ist ja auch ganz entscheidend.
Ich würde bei was anderem anfangen. Mein Vater arbeitet sogar immer noch, aber ich habe ihn immer bewundert und das auch für mich mir auf die Fahne schreiben wollen, weil er so Ehrbegriffe hochgehalten hat. Das hört sich jetzt etwas antiquiert an, aber ich finde, das tut manchmal ganz gut, auch im moralischen Sinne. So dieses ein Mann, ein Wort, kann gerne auch eine Frau sein, aber auf ihn bezogen. So dieses auch Handschlagverträge, das kann man mit mir auch alles machen. Also ich halte mich für wahnsinnig zuverlässig, weil ich das eben auch wichtig finde. Und das habe ich von ihm gelernt. Auch übrigens eine gewisse Form von Großzügigkeit. Ich weiß zwar, privat hat er gleich schlechte Bezahlung. Trotzdem glaube ich, dass wir immer das machen, was geht und da nichts auf die hohe Kante gelegt wird. Und wer mich mit meinem Fahrrad vorfahren lässt bei dir, dann weiß man auch, dass ich das nicht falsch investiere. Aber auch da im Ernst, das sind so Begriffe, die ich bei ihm mitbekommen habe, die mich sehr beeindruckt haben. Und von daher ist das das eine. Ich habe ja selber eine Lehre gemacht als Groß- und Auslandskaufmann und von daher das ja auch gelernt. Das Lustige ist, dass mein Partner, mein Kompagnon Dietrich Versich, gelernter Arzt ist und unsere Geschäfte führt. Und ich als gelernter Kaufmann die Kunst. Aber manchmal tut das ja auch ganz gut, über den Tellerrand zu gucken. Von daher ist er da viel, viel besser als ich. Ich halte mich für einen guten Kaufmann, aber nicht für einen guten Geschäftsführer. Und von daher, ja, mache ich zum Beispiel nach wie vor alle Kooperationsverträge, die künstlerischen Etats etc. Das mache ich nach wie vor und habe dann natürlich auch viel Erfahrung. Aber er ist viel besser in anderen Bereichen. Und von daher gebe ich da auch gerne ab und muss nur nachher als Gesellschafter wiederum meine Unterschrift leisten.
Du bist geprägt worden durch deinen Vater.
Von meiner Mutter auch.
Ja, ja, natürlich. Aber worauf ich hinaus will, ist, du sagst Handschlagverträge. Wie schwer fällt es dir denn, das so beizubehalten? Gar nicht, dass du die Handschlagverträge einhältst. Aber ich sag mal, Zeiten ändern sich und ich beobachte, ich bin auch so geprägt worden, dass ein Mann ein Wort und so weiter, dass es zunehmend von Enttäuschung begleitet ist. Weil andere Leute das eben dann doch wieder zurückziehen.
Jetzt könnte ich auf der einen Seite formal sagen, nun habe ich ja einen Kompagnon im Hintergrund, der dann trotzdem auf dem Vertrag besteht. Insofern sichern wir uns dann vielleicht auch ab. Nein, aber das ist ja auf einer anderen Ebene gemeint. Also ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gespür für das Gegenüber, den Gegenüber, die Gegenüber und fall selten drauf rein. Ist mir auch schon passiert und es tut dann weh. Aber im Verhältnis gegen ist es mir das wert. Also kann nur sagen, meine Erfahrungen, ein Vertrauen aufzubauen und dass das dann auch belohnt wird, ist überwiegend positiv.
Wer waren denn so deine Vorbilder in künstlerischer Hinsicht?
Habe ich nicht, sage ich voller Inbrunst, weil natürlich bei mir nahe liegt, dass Michael Bogdanov wäre.
Ja.
Und mit dem ich viel zusammengearbeitet habe, kurioserweise, obwohl ich ja anfangs sein Assistent war, genauso wie bei Jérôme Savary, hat mir sich mein Preis gewann und Michael meine Laudatio hielt, haben vor zusammen im Taxi gesessen, hat er mir mal vorgestellt, wie viel er bei mir inszeniert hat. Also ich bin ja dann ja irgendwann sein Intendant geworden. Das ist ja eigentlich kurios. Mhm. Und es war, glaube ich, es waren 16 oder 17 Inszenierungen. Und wir haben also wirklich viel zusammengearbeitet. Und da habe ich ihn natürlich aus einer anderen Perspektive als Regisseur erlebt. Und er hat viele großartige Sachen gemacht. Aber die Art, wie er Regie gemacht, wäre nicht mein Ding, sage ich ganz ehrlich. Also von daher kann er dann auch in dem Sinne kein Vorbild sein, so sehr ich ihn wirklich geliebt habe. Und das kann ich auch von, also ich finde es spannend, andere Arbeitsweisen zu sehen. Aber es gibt keine, wo ich sagen würde, so will ich das auch machen. Das wäre auch fatal. Ich glaube, ich habe jetzt über 70 eigene Inszenierungen gemacht. Und andere sollen beurteilen, ob die gut oder schlecht sind oder ob die Zusammenarbeit gut oder schlecht war. Ich versuche immer über ein Vertrauen, auch da ein Vertrauen zum Ensemble zu kommen. Und ich glaube, eine Sache kann ich wirklich für mich sagen, ich habe großen Respekt vor dem, was SchauspielerInnen leisten. Ich kann das nicht. Und deswegen, also ich bin ein inszenierender Intendant, aber ich bin kein Schauspieler, Regisseur.
Diese Erkenntnis, dass du das nicht kannst, hast du die auf der Bühne bekommen? Also gab es mal Versuche, auf die Bühne zu gehen?
Ich finde schon schlimm genug, ist nicht mein Ding, lernt man auch irgendwie, aber ich muss ja auch ab und zu eine Rede halten oder so, okay, aber da in eine Rolle zu schlüpfen oder sowas. Ich stehe wahnsinnig gerne am Inspi-Pult, also Inspizientenpult, das ist meistens rechts von der Bühne, also kurz vor dem Auftritt, wo ein Techniker steht. Und dieser eine Schritt auf die Bühne, der ist eben genau der zu viel. Ich stehe da wahnsinnig gerne und schnupper diese Atmosphäre, diese Theaterluft und sehe den Schauspieler ganz kurz vor seinem Auftritt, diese hohe Konzentration und das, was andere besser können, sollen sie dann auch selber machen und ich eben nicht.
Ist das ein über den Schatten springen, wenn du dann nach einer Premiere beim Applaus dann doch nach vorne gehst? Ist das eher eine unangenehme Situation oder sagst du, ach Mensch, der Applaus, der gehört aber dazu, sich den abzuholen?
Ja, den holt man sich jetzt, also als Regisseur tritt man ja dann mit dem Ensemble zusammen auf. Das ist ja nochmal so ein verbindender Abschluss. Das sehe ich eher so, wenn einer eine Tomate werfen will, soll er das machen. Aber jedenfalls habe ich jetzt weder Angst noch Vorfreude. Das ist dann, das gehört dazu, aber verbindet mich eher nochmal mit dem Ensemble. Das ist ein schönes Gefühl, dazu zu treten und die da in der Nähe stehen, dann bei der Hand zu nehmen und sich zusammen zu verbeugen. Was ich gar nicht so gerne mache, ist dann die Rede auf der Premierenfeier, weil mich das wieder so erhebt. Also dann ist es wichtig, dann irgendwie so noch was, so einen Kommentar dazu gibt. Das wird mir zwar oft gesagt, dass das toll ist, dass das dazugehört und ja, dass ich das auch nicht schlecht mache, aber jedenfalls, da fühle ich mich nie wohl. Also ich bin dann lieber im Einzelgespräch und diskutiere nochmal über das Gesehene danach beim Gläschen Bier. Aber sich da vorne hinzustellen, das ist gar nicht so mein Ding. Merkt man mir angeblich immer nicht an, aber das kann ich ganz ehrlich sagen.
Jetzt war dein Vater ja Unternehmer und ganz häufig ist es ja so, dass man dann da so mit nicht nur geprägt wird, so wie du, sondern auch mit reingezogen wird in die Thematik. War die Liebe zur Kultur zu groß oder war das, was du, weil das war eine andere Generation, die haben 16 Stunden oder noch länger gearbeitet und hatten Arbeit einfach, hat ja einen viel größeren Mittelpunkt eingenommen. War das bei dir auch schon so eine Art Generationenkonflikt, dass du gesagt hast, nee, so wie mein Vater, so will ich das nicht?
Hat weniger damit zu tun, als ich 25 war. Meine Eltern konnten kriegsbedingt beide nicht studieren, beide nicht das Abi und haben eben in diesem Kontext bewundernswerte Lebensläufe, haben aber nie das Abi gemacht. Deswegen war ihnen ganz wichtig, dass meine Schwester und ich das Abi machen und studieren können. Das war so quasi ein Lebensziel. Und als ich ihnen dann mit 25 sagte, ich war dann eben schon in Berlin, ich würde mich gerne fürs Theater entscheiden, würde mit der Uni aufhören. Das war, glaube ich, ein echter Schock für die beiden. Und dann hat mein Vater gesagt, weißt du was, du kannst bei mir anfangen, in der Firma. Du kannst, also Vater, Sohn in einer Firma, aber ich könnte eine Filiale in Stuttgart aufmachen oder in Berlin, das weiß ich heute noch. Und er sagte mir dann auch ein Gehalt, was ich bis heute kaum erreicht habe. Und ich habe in Sekunden gesagt, nein. So, das weiß ich heute noch. Und das hat ihm aber den Kick gegeben, dass er merkte, wie wichtig mir das war. Mhm. Und dann hat er gesagt, okay, ich unterstütze dich, weil ich konnte von Theater überhaupt nicht leben mit 25. Ich unterstütze dich noch 3 Jahre, aber mit 28 musst du es geschafft haben. Und mit 28 bin ich dann Intendant des Altstadttheaters geworden. Das war aber natürlich nicht planbar. Das war dann eher ein Kuriosum beside. Aber ich weiß noch, dass das natürlich ein ganz wichtiger Moment für mich war, weil es so aus mir rauskam, das habe ich ja gar nicht kontrolliert, dass ich selber dadurch spürte, wie wichtig mir das ist. Und das ist dieses sichere Nest, Papa macht schon und ich weiß, wie viel Gehalt ich habe und wie mein Karriereweg aussehen könnte, dass ich das alles in dem Moment eigentlich beiseite geschoben habe, war sicherlich ein entscheidender Impuls.
In anderen Bereichen wird Erfolg wahrscheinlich immer eher, wenn man selbstständig ist und Unternehmer ist, an kommerziellen Kennzahlen gemessen. Im kulturellen Bereich sind es andere. Das sind Preise, es sind ausverkaufte Häuser, die ja möglicherweise auch gleichbedeutend mit kommerziellen Erfolg sind. Was war denn dein größter Erfolg? Und mit welchem Maßstab gehst du daran?
Also in erster Linie würde ich den ersten Teil einer nicht gestellten Frage beantworten wollen mit das Haus lebensfähig halten. Ist ja eine große Leistung. Mhm. Das macht Kultur aus. Da gibt es ja nie Rücklagen oder sowas zu machen. Das ist das eine. Und wir hatten Phasen, vor Corona auf jeden Fall. Ich erinnere mich noch, da war ziemlich beste Freunde, 44 auf. Ich musste mich 44 auf und garantieren dem Verlag. 44 ausverkauft, mit der Premiere ausverkaufte Aufführung. Danach gleich Chuzpe, ein Stück, was den Titel einige gar nicht aussprechen konnten. Aber dann hieß es das Stück mit Ulrike Volkerts. Immer ausverkauft. So, das war so eine Saison, da konnte ich mich dann irgendwann zurücklehnen und sagen, so, jetzt kann eigentlich wirtschaftlich nichts mehr passieren. Ja. Und wir haben diese Saison, ich will nicht unken, aber bisher wirklich auch mit Club der Toten Dichter, mit Achtsam Morden, das Kind in mir will Achtsam Morden und Comedian haben jetzt in den Kammerspielen, die ersten beiden in Altena, auch eine Serie im Moment gerade hingelegt, wo ich mich noch nicht ausruhen will, aber bisher läuft die Saison fantastisch. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt so weitergeht und dass wir wieder nach Corona jetzt wirklich sicheren Grund erreicht haben.
Das sind gute Nachrichten. Wir kommen jetzt zu den Fakten über Hamburg, Wissenswertes, und dann kommst du. Im Jahr 1560 wurde die erste Sauberkeitsverordnung für Hamburg erlassen. Darin geregelt war, dass belebte Straßen und Marktplätze 4-mal im Jahr auf öffentliche Kosten gereinigt werden sollen. Wie ordentlich bist du?
Ich reinige mich öfter als 4-mal im Jahr.
Ja.
Das kann ich auf jeden Fall sagen.
Das ist sehr schön.
Ich dusche auch nach dem Sport und jeden Morgen. Möchtest du noch mehr wissen?
Ja, ich glaube, es ging nicht nur um Körperhygiene. So. Die Brücke war eher die Ordnung, also wie ordentlich bist du.
Ich wollte
du
das überhören.
Dein Schreibtisch ist voll mit Sachen, weil du so viel zu tun hast, oder abends, wenn du nach Hause gehst, immer komplett leer, weil du so viel gearbeitet hast.
Es gibt, das hat Jürgen Flimm mir mal gesagt, ein Fach dringend oder obenauf muss am Abend immer leer sein. Das hat mich beeindruckt, weil ich es nicht schaffe. Es gibt ja Menschen, die ordnen alles in ihren Computer und dann dadurch ist der Tisch frei. Ich bin noch so ein Ausdrucker und von daher ist mein Tisch leider auch entsprechend voll.
Sehr schön. Um eine Strecke von 10 Kilometern mit dem Auto zurückzulegen, benötigten die Hamburgerinnen und Hamburger im Jahr 2024 rund 24 Minuten. Wofür fehlt dir die Geduld?
Parkplatz suchen. Ich fahre dann lieber mit dem Fahrrad.
Sehr schön.
10 Kilometer, kein Ding.
Das Hamburger Rathaus wurde maßgeblich vom Architekten Martin Emil Ferdinand Haller entworfen. Er selbst war mit dem Ergebnis jedoch so unzufrieden, dass er es nach der Eröffnung nie mehr betreten hat.
Welches Gebäude war es?
Das Rathaus.
Das Hamburger Rathaus.
Wie perfektionistisch würdest du dich selbst beschreiben?
Überhaupt nicht, aber akribisch.
Siehste. Was sind denn so, also ich meine Akribie, damit fällt man ja so ein bisschen, geht man ja seiner Umwelt auch häufig auf die Nerven.
Kann sein.
Ich kenne das von meiner Umwelt. Gibt's so andere Eigenarten, die man dir nachsagt, wo die Umwelt sagt, oh Axel, bitte.
Da musst du die Umwelt fragen.
Ja, also, aber das kriegt man ja auch gespiegelt.
Ah, das sind natürlich große Themen. Wir haben ja auch, also öffnen uns da schon sehr auch Richtung Mitarbeiterteam, haben auch sogar Befragungen auch durch Externe gemacht. Das ist ein großes Thema, auch wie wir Leitungsebene wirken auf die Mitarbeitenden. Das muss man aber stark differenzieren. Das sind dann Einzelmeinungen, dass man natürlich auch manchmal Druck und Stress auslöst, obwohl man es gar nicht wollte, durch die Art, wie man formuliert. Ich finde, Mail ist ein ganz großes Problem. Es schafft zwar unheimlich viel Zeit und Möglichkeiten, Dinge zu schaffen, die man früher nicht geschafft hat. Auf der anderen Seite ist der Ton in den Mails ganz problematisch. Ich musste mir wieder angewöhnen, morgens erstmal zu grüßen. Mhm. Das habe ich auch abgemacht. Also erstmal grüßen und mit Namen und dann auf die Sache kommen. Und am Laufe des Tages kann sich das dann ein bisschen verwässern oder ausdünnen. Aber solche Mechanismen, da muss man sich schon selber auch dann irgendwann überprüfen. Also von da ist sicherlich durch die Menge des eigenen Arbeitsvolumens bin ich wahrscheinlich jemand, der das dann auch, ich glaube, gar nicht ausstrahlt im Sinne von hektisch sein oder so und trotzdem ein innerer Druck, der vermittelt sich dann auch manchmal. So, und das wäre natürlich schön, wenn ich da gelassener wirken würde.
Ja. Was macht dir denn heute am meisten Spaß immer noch in diesem vielfältigen Arbeitsalltag?
Reihenfolge schreiben, alleine am Schreibtisch sitzen, definitiv die Ruhe.
Ist das dann immer der gleiche Schreibtisch? Ist der zu Hause auch Homeoffice-mäßig oder bist du?
Ja, das geht im Büro auf gar keinen Fall. Nein. Zweitens Regie führen mit liebenswerten Kollegen, Kolleginnen. Regie führen, das ist eigentlich der Grund, warum ich diesen Beruf mache und auch nach wie vor sehr gerne mache, die Zusammenarbeit mit Schauspieler und Schauspielerinnen, die zusammen an einem Projekt, an einem Thema arbeiten. Das ist eigentlich nach dem selber Schreiben, was früher war es vielleicht mal andersrum, das ist das Größte.
Was muss denn ein Stück haben, das es dich interessiert? Also ihr seid ja tatsächlich sehr, sehr vielfältig aufgestellt. Ihr habt, ich sag mal, so einen Bücherschwerpunkt lange gehabt in Altona.
Immer noch.
In den Kammerspielen ist es eher klassischer. Wo ist quasi der Haken, an dem du hängen bleibst und du sagst, so, und das machen wir jetzt? Weil das ist speziell in Altona, das ist so, ich würde sagen, mein Liebling unter deinen Institutionen. Also ich hatte ehrlich gesagt vorher von Achtsam Morden nicht viel gehört. Ich bin jetzt aber auch nicht so ein Lesewurm irgendwie oder Bücherwurm. Und du musst das ja viel früher erkennen. Also wenn das Buch rauskommt oder noch früher.
Also jetzt erstmal würde ich sagen, Kammerspiel steht für moderne Stücke. Wir entdecken wahnsinnig viele Erstaufführungen und sogar Uraufführungen, die von den Verlagen angeboten werden. Altona eben unter dem Motto, wir spielen Bücher. Da sind wir vielleicht wieder beim Zehnkämpfer, den du anfangs erwähnt hast. Ich würde geradezu sagen, ich möchte mich gar nicht festlegen, sondern das Schöne ist, dass nach einer Komödie ich auch, jetzt habe ich mit Heimatmuseum Siegfried Lenz vor einiger Zeit eine Uraufführung gemacht, aber eben nach Siegfried Lenz und die hat mich zwei Jahre Vorbereitung gekostet oder hat gedauert.
So ungeduldig bist du schon mal nicht.
Was sowas angeht, darf man das nicht gar nicht sein. Dann geht das in die Grütze. Und dann ist es toll, danach wieder Achtsam Morden inszenieren zu dürfen, was dann einfach eine tolle Komödie ist mit drei super Kollegen und Kolleginnen. Großartig. Und dann so suche ich, das ist natürlich das Schöne. Ich bin jetzt seit 30 Jahren Intendant und etwas flapsig gesagt, darf mir selber die Stücke zuteilen, die ich inszenieren möchte. Das ist ja der große Vorteil, den man bei der vielen Arbeit als Intendant dann in meinem Falle auch hat, selber zu gucken, welche Projekte ich wirklich mir gerne rauspicke. Und die sind dann sehr vielfältig unterschiedlich. Ich würde mich überhaupt nicht festlegen wollen, ich kann besser Klassiker oder besser kombinieren oder sonst was.
Womit würdest du denn am ehesten aufhören, wenn man so sich irgendwann Gedanken macht, in 10, 15 Jahren aufhören zu wollen? Lässt du das dann so ausschleichen und schreibst dann nur noch oder inszenierst nur noch? Oder worauf könntest du am ehesten verzichten?
Das sind ja zwei Fragen. Also die erste Frage, ich habe etwas im Kopf und das verrate ich nicht. Mhm. Also die letzte große Produktion. Und mit dem worauf verzichten, also ich könnte wahrscheinlich ja sogar merken, ich könnte als ehesten auf die Intendanz verzichten. Wenn du das überhaupt meinst. Aber dich da langsam rauszuziehen und die Verantwortung in andere Hände zu übergeben und dann vielleicht eine Form zu finden, in der man noch als Schreiber und als Regisseur vorkommt, meinetwegen auch noch beratend, das kann ich mir sehr angenehm vorstellen, dass dieses Volumen langsam mal weniger wird, ja.
Kommt dir denn zwischendurch immer mal wieder der Gedanke an die Endlichkeit? Ich sag mal, wenn man viel mit Kultur zu tun hat, kommt dieses Thema ja auch immer wieder hoch. Club der Toten Dichter und
ja.
So.
Naja, im Theater ist es ja so, berührt man sowieso oft die Extreme inhaltlich. Da kommt auch das Thema Tod sehr oft vor. Von daher ist das sowieso, ich habe ja auch das Thema von Schirach Gott mal inszeniert, ein Stück über Sterbehilfe und da hat eine ganz tolle, lange Diskussion auch mit dem Ensemble. Also die Endlichkeit, wenn du sie jetzt auf den Beruf meinst, ist nochmal eine andere natürlich als die des Lebens. Und da bin ich nebenbei auch gläubig. Also von daher habe ich da sowieso eine eigene Einstellung. Da denke ich auch eher so an das, was man den Kindern hinterlässt, also auf die Welt bezogen, wo wir alle eine große Verantwortung haben und jetzt sogar mit Enkelin, was wir in Richtung der nächsten Generation oder übernächsten Generation noch hinterlassen. Darüber denke ich viel nach. Ich würde in diesem Moment sagen, vor dem Tod habe ich gar keine Angst, auch nicht vor dem Ende des Berufs. Ich hoffe, dass meine Frau und ich dann so gesund sind, dass wir noch andere Dinge machen können. Was ich nicht behaupten will, ist, dass sich etwas ändert, wenn man mit Krankheiten zu kämpfen hat oder so, also mit Siechtum. Aber das andere kann ich im Moment ziemlich fest von mir behaupten.
Jetzt haben wir sehr viel über die Arbeit gesprochen und wenn jemand
du bist schuld,
die Arbeit
du hast damit
so
angefangen.
Viel, genau, so viel Spaß macht aber auch. Es gibt ja diese Sätze irgendwie, wer Spaß an der Arbeit hat, braucht keinen Urlaub. Wie sieht denn dein Urlaub aus?
Oh, mein Eheversprechen war meine Frau immer mindestens 4 Wochen Urlaub im Jahr. So. Und meistens machen wir 3 Wochen im Sommer und dann nochmal lange Zeit, weil die Kinder auch so begeisterte Skifahrer sind, ist im März 1 Woche Skifahren. Jetzt ist es so, dass wir selber eine Reise im Herbst planen mal und dann 3 Wochen im Sommer weg sind. Also das ist Licht und das ist auch für die Familie ganz wichtig. Also jetzt sage ich mal, die Familie bisher mit den Kindern und da unsere Tochter jetzt sogar ein eigenes Kind hat, verändert sich das immer mehr. Aber auf meine Frau bezogen auf jeden Fall werden wir weiterhin das auch konsequent aufrechthalten, dass das Eheversprechen auch aufrecht bleibt.
Bist du dann eher so ein Wiederholer, also jedes Jahr Malle oder hast du den Ehrgeiz, alle Kontinente zu bereisen?
Also ich persönlich, so würde ich es zwar nicht formulieren, aber bin wahnsinnig interessiert am, in Anführungsstrichen, Rest der Welt. Also sprich, möglichst viel sehen. Wir planen auch tatsächlich, also unser Sohn will jetzt nach Australien und Neuseeland nach dem Abi. Und dadurch haben wir uns nochmal sehr auch mit anderen Regionen beschäftigt und kriegen gerade eine wahnsinnige Lust, wieder was noch andere Dinge von der Welt zu sehen. Wir sind aber durch die Kinder viele Jahre auf Sylt gewesen im Sommer. Das war einfach perfekt für sie. Und wie gesagt, im März sind immer so 1 Woche Skiurlaub. Und mir war immer ganz wichtig, dass wir darüber hinaus noch was machen. Wir waren dann letztes Jahr in Krakau zum Beispiel, dann auch in Auschwitz gewesen. Das hat dann auch manchmal inhaltliche Gründe zur Arbeit. Aber sowas, dass man zumindest sich noch mal eine Woche rauspickt, was Besonderes sieht.
Also Sylt und die Alpen dann zum Skifahren, die stehen nicht zwingend für Kulturexzesse.
Nö.
Muss die Familie dann trotzdem noch mal mit dir irgendwo ins Theater? Also dann bei diesem ominösen dritten Urlaub, wo ihr was anderes macht? Oder hältst du die dann durch Museen oder wie auch immer? Also
nein,
ich habe das jetzt bewusst ein bisschen provokant negativ
so
ausgedrückt.
Ja, ja. Nein, das kann so sein, das muss nicht. Wir haben auch einmal ein studioses Baltikum-Reise gemacht mit unserem Sohn da noch. Und das hat er auch alles tapfer mitgemacht. Da haben wir auch viel Kultur, also wir sind auch viel wandern gewesen. Nee, da würde ich eher was anderes beschreiben. So bis 12 Kinderstücke vor Weihnachtszeit, alles gut. Und bei uns war das dann eher so die Entwicklung, ich nenne es jetzt mal so, in Anführungsstrichen, das Theater war das böse, Papa ist weg, ist im Theater. Und dann haben sie sich ziemlich davon abgewandt. Und ich freue mich riesig, dass seit wenigen Jahren die Kinder wieder Interesse daran gefunden haben, also wirklich wieder gerne mitkommen. Und dann hängt es natürlich davon ab, was ich so erzähle, welches Stück wie inhaltlich ist. Und gut, bei unserer Tochter jetzt mit Kleinkind geht das natürlich nicht, aber die auch schon fragt, wann das nächste Kleinkinderstück eigentlich rauskommt und ob das dann schon was für die dann Zweijährige ist, wo ich als Intendant sage, nein, das ist erst ab 3. Und unser Sohn jetzt auf Premieren manchmal mitkommt, und zwar freiwillig. Das freut mich, diese Entwicklung. Aber das muss man dann nicht im Urlaub dann auch noch weiter strapazieren.
Wie stelle ich mir Axel Schneider denn im Alltag vor? So auch im Familienzusammenhang, ist Geschirrspüler ein Thema für dich oder das Beet, was umgegraben werden muss?
Also ich bin absolut heiratsfähig. Da gibt's keine Scheu und auch die Gleichberechtigung im Haushalt ist 100%. Und ansonsten bin ich wirklich sehr froh, dass wir so eine intakte, tolle Familie haben. Und bin sehr gerne albern. Ja. Also das, was man tagsüber weniger darf, mache ich abends zu gerne.
Und wie äußert sich das denn? Das geht also zitierst du aus Theaterstücken oder
nein,
ist es dann Heinz Erhardt oder
nein.
Ist das so Situative, wo die Leute hops nimmst?
Ich bin ja kein Performer, habe ich ja gesagt.
Ja.
Nö, das ergibt sich doch aus Gesprächen. Also es ist auch herrlich, also sagen wir mal, wenn einer Komiker ist, dann ist manchmal auch mein Sohn mit sehr trockenem Humor. Wir lachen gerne zusammen. Wir spielen auch gerne zusammen und haben dabei viel Spaß.
Wenn man mit der Ablenkung anderer Leute, also andere Leute gehen ins Theater, um sich abzulenken, aus dem Alltag rauszukommen, wie lenkt man sich denn selber ab? Sind das dann Brettspiele, wie du es gerade angedeutet hast, oder was ist es?
Im besten Fall ist natürlich lieber ein Spaziergang, also dann auch sehr gerne mit meiner Frau, um über andere Dinge, private Dinge zu sprechen. Ich habe von diesem Runterkommen gesprochen, da habe ich mir so ein bisschen angewöhnt. Also lesen natürlich, auch ich habe immer ein Buch, wo ich weiß, never wird das adaptiert. Also es hat nichts mit Beruf zu tun.
Ist das dann so ein Guilty Pleasure? Sind das Arztromane oder guckst du abends den Bergdoktor oder was ist es?
Nein, das können unterschiedliche Bücher sein. Aber jedenfalls, wo ich weiß, das ist wirklich jetzt zu einem Ablenken. Und tatsächlich habe ich mir ein bisschen angewöhnt, ich mache auch ab und zu mal ein Kreuzworträtsel.
Verrückter Hund.
Ja, ne?
Wahnsinn. Ja. Ich sag mal so, viele Fernsehregisseure oder auch Produzenten und Caster gehen ins Theater, um dort Schauspielerinnen und Schauspieler zu entdecken. Guckst du im Umkehrschluss auch mal Fernsehen und was ist es dann so?
Als wenn er nämlich gezielt auf, dieses Seppen finde ich furchtbar.
Immer noch Videokassette? Die Jüngeren müssen jetzt mal googeln.
Ist gerade kaputt gegangen, ja.
Du hast doch einen VHS-Videorekorder.
Ich hatte den wirklich bis vor kurzem, wobei ich jetzt echt lange, also auf diese, man hat ja manchmal noch so Theateraufzeichnungen.
Du weißt aber, dass wir uns da weiterentwickelt haben. Hast du eher so eine Scheu vor so technischen Innovationen? Wären wir sehr ähnlich.
Du lässt mich ja nicht ausreden. Ja, ich wollte sagen, wir haben auch durchaus ein Gerät, was direkt aufnehmen kann und die Kinder sind dann auch in der Lage, mir manchmal was einzustellen. Nein, wir haben ja ein tolles Dramaturgie-Team. Ich sag ganz ehrlich, also ich schöpfe durchaus auf ein Fundusreservoir im Hinterkopf von SchauspielerInnen, die ich über die vielen Jahrzehnte kennenlernen durfte. Und was jetzt jüngere Generationen angeht, tatsächlich gibt's dann ja auch Audition. Wir arbeiten eng mit den Schauspielschulen zusammen und wir haben 3 tolle Dramaturginnen und einen tollen Oberspielleiter, die da diesen Bereich dann vorbeackern. Und ich komme dann eher zu den Auditions zur letzten Runde dazu, um mal zu gucken, wie man dann nehmen könnte.
Wie ist das denn so in der Situation? Das ist ja so auch schon ein bisschen Gottspielen, ne? Also du darfst und du nicht. Ja, also bist du dir dieser Verantwortung bewusst? Weil, sag mal, Theater ist ja häufig einfach eh schon etwas, was so an der Grenze des Existenzminimums ist. Und man hofft aber, genommen zu werden, um dann möglicherweise darüber hinaus irgendwann auch existenzfähig zu sein. Fällt es dir, dann Leuten abzusagen oder kommst du gar nicht in die Situation, weil das wieder dann andere machen?
Ja, letzteres. Also ich habe ein einschneidendes Erlebnis in Berlin noch damals gehabt, da habe ich mir noch vorgenommen, als ganz junger Regisseur jedem zu erklären, warum ich ihn nicht nehme. Mhm. Und das hat dann zu Diskussionen geführt. Das musste ich mir dann selber nicht mehr antun, ganz ehrlich gesagt. Das überfordert auch wahrscheinlich auch beide Seiten. Da habe ich mir was übernommen. Und die normale Situation ist ja, dass man sich das anguckt, auch wirklich sacken lassen muss, vergleichen muss und dann sagt man, wir melden uns wieder und dann meldet man sich mit einer Absage oder mit einer Zusage oder auch mit der nächsten Runde. Das tun dann die Dramaturgen, bei uns sind es alles Frauen, Dramaturginnen und nicht ich.
Aber bist du dir deiner Rolle da schon bewusst, wenn du da sitzt und sagst so Daumen hoch pro Leo?
Ja, wenn man es jetzt so lange macht, also glaube ich, dass wir versuchen, eine Atmosphäre zu schaffen, in der das nicht so spürbar ist. Aber man merkt das ja auch mal, wie wahnsinnig aufgeregt die Leute sind. Da leidet man richtig mal ein bisschen mit. Aber in der Situation können wir nichts verändern. Natürlich gibt es Showreels inzwischen, die man einreichen kann. Das ist aber nicht das Gleiche, als sich auf einer Bühne zu verhalten. wir versuchen, möglichst wenig reine Audition zu machen, sondern immer ein Konstellationsvorsprechen. Das finde ich immer gut, dass man vielleicht sogar einen Kollegen, der schon besetzt ist, dazu holt und dann wirklich an dieser Rolle schon gleich arbeitet, bis er den Eindruck findet, dass es nicht so dieses ist, ich habe den Hamlet vorbereitet und dann hört man zum 10. Mal den Hamlet. Das, finde ich, hilft beiden Seiten, dass man konkret an etwas arbeitet und wirklich dann auch sagen kann, du bist für diese Rolle nicht der Richtige, so dass man nicht sagt, grundsätzlich solltest du was anderes machen in deinem Leben, dass dieser Eindruck entsteht. So, aber ja, natürlich weiß ich, was du meinst. Und auch das ist vielleicht, aber trotzdem auch dieses Gefühl, damit umzugehen, ist dann ein bisschen über 30 Jahre, soll ich sagen, Routine geworden. Oder solange man das nicht raushängen lässt, diese Abhängigkeitsgrade, gehört das eben dazu. Ist so.
Die 1500 Meter sind fast zu Ende. Also der gesamte Zehnkampf ist schon bei uns.
Und ich bin weniger erschöpft als beim echten Zehnkampf.
Siehste? Wir haben jetzt noch zwei Fragen, beziehungsweise zwei Meter zu gehen sozusagen. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Gerne mindestens, weil dann habe ich 35 Jahre drauf als Intendant des Altona Theaters, was das angeht. Und gerne weiter als Großvater unserer wunderbaren Enkelin, die dann 6 Jahre schon ist. Und in allem anderen bin ich einfach neugierig, was passiert und gar nicht festgelegt.
Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Als Bewerber der Olympiade von, weiß ich gar nicht, 2040 oder wo ist man dann?
Das ist dein großer Traum?
Nein, mein
großer Traum. Dann wollen wir mal gucken.
Das nach Traum hast du nicht gefragt, aber ja. So sehe ich uns. Ich sehe, dass dafür irgendwann mal die Zeit ist, ja.
Sehr schön. Lieber Axel, jetzt ist es Zeit, Tschüss zu sagen. Es hat mir große Freude bereitet. Ich hoffe, dass nicht nur ich Axel Schneider tatsächlich mal von einer ganz anderen Seite kennengelernt hat. Wirklich großartig und ich bedanke mich recht herzlich und sage Ahoi.
Ich bedanke mich auch bei dir und sage auch Ahoi.
Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer. Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeitverlag. Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Jeden zweiten Montag neu.